ARD.
Wir werden über die russischen Vermögenswerte sprechen. Auch da bin ich dankbar, dass mein Vorschlag auf große Zustimmung stößt. Es gibt allerdings ein paar ernstzunehmende Einwendungen, über die wir sprechen müssen. Das betrifft insbesondere den belgischen Staat und seine Haftung. Das ist ein Thema, das uns heute beschäftigen wird. Wir werden da aber auch einen Schritt weiterkommen.
Wie also die Kriegskasse der Ukraine füllen? Darum geht es heute beim EU-Gipfel in Brüssel.
Erwartungsgemäß ist Moskau wenig begeistert über die jüngsten US-Sanktionen.
US-Außenminister Rubio warnt Israel davor, das Westjordanland zu annektieren.
Die BR-Journalistin Sophie van der Tann wird für ihre Arbeit ausgezeichnet.
Und endlich können junge Kriegsopfer aus dem Gazastreifen im Ausland behandelt werden.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 23. Oktober um 16.30 Uhr. Ja, soll eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden? Ein sehr heißes Eisen auf mehreren Ebenen, Ulrike.
Absolut. Vor dem heutigen EU-Gipfel in Brüssel hat Belgien mit einer Blockade des Vorhabens gedroht. Denn die Staats- und Regierungschefs sprechen ja über Wege, wie im Westen angelegtes russisches Staatsvermögen Kiew zugutekommen kann. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt ist direkt in Brüssel am Tagungsgebäude und schildert die Herausforderungen für die Gipfelteilnehmer und erste Etappensiege.
Volodymyr Zelensky hätte sich kaum einen besseren Start vorstellen können. Zufrieden und auch ein bisschen erleichtert lief der ukrainische Präsident am Morgen ins Brüsseler Gipfelgebäude. Er hatte in der Nacht gleich zwei gute Nachrichten bekommen.
This decision of 19th package of sanctions is crucial for us. Thank you so much.
Zuerst das 19. Sanktionspaket der Europäer gegen Russland. Entscheidend für die Ukraine, mindestens genauso wichtig aber die Nachricht aus Washington.
Today it goes together with the decisions of President Trump.
Präsident Trump hat auch Sanktionen verhängt, endlich.
God bless, it will work. And this is very important. So I agree with you.
Zelensky hofft, dass die Sanktionen funktionieren und Putins Milliardeneinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas in aller Welt merklich reduziert werden. Die Europäer ziehen ihr Importverbot für russisches Gas vor auf Anfang 2027. Trump beteiligt sich zum ersten Mal in seiner Amtszeit an den Sanktionen gegen Russland. Sie treffen die zwei größten Ölfirmen des Landes. Die meisten Staats- und Regierungschefs zeigten sich erleichtert, dass zumindest in diesem Punkt Amerikas Präsident wieder an ihrer Seite steht. Gesprächsbedarf gibt es auch noch bei der geplanten Nutzung der russischen Vermögenswerte in Europa. 140 Milliarden davon sollen als Kredit an die Ukraine gegeben werden. Geld, das Russland gehört, aber auf europäischen Banken lagert und eingefroren ist. Das meiste liegt in Belgien und weil Belgien Reaktionen aus Moskau fürchtet, will Premierminister Bart De Wever Garantien von den anderen.
We want guarantees if the money has to be paid back.
Wenn das Geld zurückgezahlt werden muss, dann müssen alle EU-Länder das Risiko mittragen und alle sich beteiligen, wenn das Geld an Russland zurückgezahlt werden muss.
If not, I will do everything in my power at the European level.
Und wenn nicht, dann will der belgische Premier mit seinem Veto den Einsatz des russischen Vermögens für die Ukraine stoppen. Juristen haben lange an einer Lösung der schwierigen Frage gearbeitet, aber die Zeichen stehen gut, das sagen Diplomaten, dass man heute eine Einigung hinbekommt.
Gibt es denn schon Signale aus Moskau?
Russland droht der Europäischen Union für den Fall einer direkten Konfiszierung seines eingefrorenen Vermögens deutlich. Aus dem Außenministerium war von einer schmerzhaften Reaktion die Rede. Schließlich sei es Diebstahl, Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für einen 1 Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine zu verwenden.
Ja, und auch wenig überraschend, Russland hat die neuen US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil scharf verurteilt.
Alles andere wäre wirklich eine Überraschung gewesen in diesen auch rhetorischen Gefechten. Unser Korrespondent Frank Eichmann in Tiflis fasst die aktuellen Reaktionen in Moskau so zusammen.
Mit zwei Botschaften reagierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa auf die drastischen US-Sanktionen gegen die beiden größten russischen Erdölkonzerne Rosneft und Lukoil. Für uns werden keine Probleme entstehen durch diese Entscheidung des US-Finanzministeriums. Unser Land hat inzwischen eine nachhaltige Immunität gegen westliche Einschränkungen und wird sein Wirtschaftspotenzial einschließlich des Energiesektors, kontinuierlich weiterentwickeln. Eine Standardformulierung bei neu verhängten westlichen Sanktionen. Allerdings steht allein der größte und nun von den USA sanktionierte Erdölkonzern Rosneft für fast ein Fünftel des russischen Staatshaushalts. Auch das 19. EU-Sanktionspaket wurde in Moskau als wirkungslos abgetan. Dass jedoch der US-Präsident nach jüngster Annäherung Sanktionen gegen Russland verhängte, nannte die Sprecherin des Außenministeriums äußerst kontraproduktiv. Wenn die US-Regierung jetzt anfängt, sich ihren Vorgänger als Vorbild zu nehmen und versucht, Russland mit illegitimen Sanktionen zur Aufgabe ihrer nationalen Interessen zu bewegen, wird das Ergebnis gleich sein. Es wird innenpolitisch scheitern und sich negativ auswirken auf die Stabilität der Weltwirtschaft. Die russischen Ziele in der Ukraine blieben unverändert. Das Signal aus Moskau also, trotz neuer Sanktionen, wir setzen weiter auf Krieg.
Und auch in Deutschland gibt es angesichts der Diskussion um das eingefrorene russische Vermögen ja nicht nur Jubel.
Im Gegenteil, in deutschen Unternehmenkreisen regt sich Kritik. Ein solcher Schritt werde teure Folgen, speziell hierzulande, haben, warnte der Vorstandsvorsitzende der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Schepp. Deutschland hat ihm zufolge wie kein anderes Land in Russland investiert. Es habe deshalb auch am meisten zu verlieren. Aus Sicht von Schepp sind zusammengerechnet Vermögen von über 100 Milliarden Euro in Gefahr. Dabei gehe es um den Wert deutscher Fabriken und Ladenketten. Betroffen seien aber auch Unternehmen in den Bereichen Energie, Pharma und Haushaltsgeräte, die Moskau unter Fremdverwaltung gestellt habe. Oder um Geld, das Russland seinerseits auf Konten eingefroren habe.
Ja, wie wichtig Sanktionen sind, zeigt ja auch eine ganz aktuelle Spurensuche, an der auch der Norddeutsche Rundfunk beteiligt war.
Politiker und Experten fordern jetzt bereits Konsequenzen aus der Russian Secrets-Recherche. NDR, WDR und SZ hatten mit internationalen Partnern aufgedeckt, dass Russland seine Atomwaffen auch mit Technik aus dem Westen schützt. Unser Kollege Benedikt Strunz zu den ersten Folgen.
Der Außenpolitiker Nuripur von den Grünen erklärte, dass der Fall schonungslos aufgeklärt werden müsse, auch um daraus politische Lehren zu ziehen. Nuripur regte außerdem die Schaffung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft an, die sich speziell mit Verstößen gegen das Exportrecht beschäftigt. Auch die FDP-Sicherheitsexpertin Strack-Zimmermann sagte, die Russian Secrets könnten dabei helfen, Schwachstellen bei den Russland-Sanktionen offenzulegen. Strack-Zimmermann forderte, auf Sanktionsverstöße härter zu reagieren. Auch der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter sagte, die Ergebnisse der Recherche müssten strafrechtlich aufgearbeitet werden. Kiesewetter betonte aber auch, dass es insgesamt noch zu viele Schlupflöcher im Sanktionsregime gebe. Eine internationale Recherchekooperation hatte aufgedeckt, dass ein Netzwerk russischer Geschäftsleute über Jahre hinweg Spitzentechnik im Westen erworben hat. Diese wurde zumindest teilweise zum Bau eines Sperrsystems in der Arktis genutzt. Das System soll russische Atomwaffen schützen. Russland hat sich zu den Recherchen bislang nicht geäußert.
Aber wenigstens eine leidlich gute Nachricht aus dem Kriegsgebiet selbst gibt es ja wenigstens.
Eine der beiden Stromleitungen zum russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist repariert worden. Das hat die ukrainische Energieministerin im staatlichen Fernsehen bestätigt. Der in der Besatzungszeit 10. Blackout habe damit genau einen Monat gedauert. Repariert worden sei eine 750-Kilowatt-Leitung. Die Instandsetzung der zweiten 330-Kilowatt-Leitung dauert aber noch, heißt es aus Kiew. Das mit 6 Blöcken und einer Nennleistung von 6000 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas ist seit März 2022 von russischen Truppen besetzt. Alle Blöcke sind abgeschaltet, müssen aber noch weiter gekühlt werden, eben mit Strom aus besagten Leitungen.
Dabei würde Energie so dringend benötigt angesichts des bevorstehenden 4. Kriegswinters in der Ukraine.
Ja klar, Hilfswerke befürchten weiterhin Angriffe auf die Strom- und Gasversorgung. Die Hauptgeschäftsführerin des Bündnisses Aktion Deutschland hilft, Rüther, formuliert es so. Zu der psychischen und körperlichen Dauerbelastung durch Raketenalarm und Beschuss kommen nun auch wieder die Gefahren durch die kalten Temperaturen. Viele Menschen lebten in zerstörten Wohnungen ohne Strom und Gas. Jeder kann sich ausmalen, was das bei Minusgraden bedeutet.
Und wir möchten noch an zwei Kollegen erinnern, die, wie wir jetzt erfahren haben, Opfer des Krieges geworden sind.
In Kramatorsk im Osten der Ukraine sind bei einem russischen Drohnenangriff eine Journalistin und ein Journalist eines staatlichen ukrainischen Fernsehsenders getötet worden, teilte der Gouverneur der Region Donetsk mit. Sie seien von einer Kamikaze-Drohne getroffen worden. Sie werden oft gegen Panzer eingesetzt. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge erlitt ein weiterer Journalist bei dem Angriff Verletzungen. Sie veröffentlichte ein Foto des getroffenen Fahrzeugs, in dem zwei Splitterschutzwesten mit der Aufschrift Presse zu sehen sind.
Ja, dann blicken wir jetzt in den Nahen Osten. Angesichts der wackeligen Situation im Gazastreifen gerät hier ein anderer Krisenherd immer wieder aus dem Blick. Das Westjordanland. Wobei sich da ja jetzt auch richtig was tut, oder Ulrike?
Ja, US-Außenminister Rubio hat Israel vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt. Rubio sagte vor seiner Abreise zu einem Besuch nach Israel, Präsident Trump habe deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten einen solchen Schritt derzeit nicht unterstützen könnten. Und wörtlich, Annexionsbestrebungen bedrohen den Friedensdeal.
Wo kommt denn jetzt diese Dringlichkeit her?
Das israelische Parlament hatte ja gestern dafür gestimmt, zwei Gesetzentwürfe zur Annexion des Westjordanlandes voranzubringen. Die Abstimmung erfolgte, nachdem ja am 10. Oktober das von Trump vermittelte Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten war. Trump hatte Israel im September vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt. Und inzwischen hat US-Vizepräsident Vance die Abstimmung sogar als dummen politischen Stunt bezeichnet. Er habe sich davon persönlich beleidigt gefühlt, dass diese während seines Besuchs in Israel passiert sei. So Vance. Und nochmal, die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.
Eine regelmäßige Formulierung in unserem Podcast ist ja, unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Und das wird mit Blick auf Gaza ja wohl auch erstmal so bleiben.
Genau, denn internationale Journalisten bekommen auch nach der Waffenruhevereinbarung im Gazakrieg vorerst keinen freien Zugang zum zerstörten Gazastreifen. Vor dem höchsten Gericht in Jerusalem gab es zwar eine Anhörung zu einem Antrag des Auslandspresseverbands, Journalisten Reisen in den abgeriegelten Küstenstreifen zu erlauben. Das Gericht hat der israelischen Regierung jedoch weitere 30 Tage Aufschub gewährt, um eine klare Position vorzulegen. Der Auslandspresseverband reagierte enttäuscht und warf Israel Verzögerungstaktik vor.
Ja, wie kann es denn sein, dass Israel da so den Daumen drauf haben kann?
Der Zugang zum Gazastreifen wird ja vollständig von Israel kontrolliert. Seit Beginn des Gazakriegs vor mehr als 2 Jahren konnten ausländische Journalisten das Küstengebiet nur vereinzelt zusammen jeweils mit der israelischen Armee besuchen. Dabei bekamen sie immer nur ganz bestimmte Ausschnitte zu sehen. US-Präsident Trump hatte sich im August übrigens dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewährt.
Auch Journalisten aus Deutschland stehen natürlich vor dieser Hürde. Aber ihre Arbeit wird jetzt erneut gewürdigt, oder?
Absolut. Die ARD-Korrespondentinnen Sophie von der Tann und Katharina Willinger erhalten in diesem Jahr für ihre journalistischen Arbeit zu gleichen Teilen den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. Das hat der Westdeutsche Rundfunk in Köln erklärt. Die Jury bezeichnet Sophie von der Tann demnach als eine herausragende Journalistin. Als die Terrormiliz Hamas Israel am 7. Oktober 2023 angegriffen habe, sei sie seit 2 Jahren im Land und die einzige TV-Korrespondentin im ARD-Studio Tel Aviv gewesen. Und weiter? Praktisch von Anfang an erleben Zuschauer der ARD eine krisenfeste und unerschrockene Korrespondentin, die sich nicht scheut, Dinge beim Namen zu nennen. So die Jury. Das gelte sowohl für die Terrorherrschaft der Hamas als auch Israels Politik und Kriegsführung. In einer Extremsituation liefere die Journalistin des Bayerischen Rundfunks zuverlässig erstklassige Arbeit. Und auch von uns natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Katharina Willinger, ebenfalls vom BR, wird von der Jury übrigens unter anderem für ihre durch Professionalität, Empathie und fundierte Kenntnis geprägte Berichterstattung über die Länder Iran, Türkei und Zypern ausgezeichnet. Verliehen werden die beiden Auszeichnungen am 4. Dezember im WDR-Funkhaus. Die Hauptpreise und der Förderpreis sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert.
Ja, was ist denn der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis genau?
Die Auszeichnung für herausragende Leistungen des kritischen Fernsehjournalismus wird in diesem Jahr zum 30. Mal vergeben. Hans-Joachim Friedrichs hat ja unter anderem auch die Tagesthemen präsentiert, war Korrespondent in den USA und Reporter im Vietnamkrieg. Und noch ein Zitat von der Homepage des nach ihm benannten Preises. Aus seinen Lehrjahren bei der Londoner BBC hatte Friedrichs sich die Maxime bewahrt, dass auch die Nachricht ihre Würde habe, man sie also nicht vertingeln, nicht unterhaltungssüchtig trivialisieren dürfte. Wahre Worte, gerade in Zeiten wie diesen.
Ja, wobei es ja doch auch eine gute Nachricht aus dem Gazastreifen gibt zum Abschluss.
Genau. Die Weltgesundheitsorganisation hat erstmals seit der neuen Waffenruhe im Gazastreifen schwerkranke und verletzte Kinder in Sicherheit gebracht. Mehr als 40 seien zusammen mit Begleitern aus dem Küstengebiet gebracht worden, berichtete WHO-Chef Tedros auf der Plattform X. Aufgrund operativer Erwägungen könne noch nicht gesagt werden, in welchen Ländern die jungen Patienten behandelt werden. Aber immerhin erhalten einige der jüngsten Opfer des Kriegs jetzt endlich medizinische Hilfe.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Danke für Ihr Interesse und schönen Abend.